Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Das ist doch eine tolle Überschrift, die mir hier offeriert wurde. Das ist ganz wunderbar. Vielen Dank dafür. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen mit dem Kanzelspruch: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, wie Sie Weihnachten verbracht haben. Viele sind sicher in Familie gewesen und manche sind vielleicht noch ganz erfüllt von der Beschaulichkeit, von der familiären Atmosphäre, die Weihnachten so landläufig bei uns hier mit sich bringt. Wir haben gerade den Text aus dem zweiten Kapitel im Matthäusevangelium gehört. Der spricht ja von dem, was da in Bethlehem geschehen ist, nachdem sie wieder weggezogen sind. Das sind die Heiligen oder die Weisen, je nachdem, was für Glaubensrichtungen dahinter stehen. Also die sogenannten Weisen sind wieder weg. So schnell ist Weihnachten vorbei und eine erste Überschrift heißt: Keine Idylle in Bethlehem. Die Familie Jesu wird aufgescheucht. Und nicht nur bei uns ist Weihnachten vorbei, die Familienfeste sind wahrscheinlich alle gefeiert, sondern auch in der heiligen Familie ist es vorbei mit der Besinnlichkeit. Die Engel rufen nicht mehr: Ehre sei Gott in der Höhe, die Hirten sind wieder draußen bei den Herden, die Weisen haben ja ihre Geschenke abgegeben, übergeben und sind auf der Heimreise. Und nach den Ereignissen der heiligen Nacht mit Herbergssuche, Geburt im Stall und diesen vielen unerwarteten Gästen hätte man sich gewünscht, dass der Familie doch ein wenig Ruhe gegönnt wäre, dass sie einmal richtig durchatmen können. Aber mit einem Mal wird die ganze Idylle zerschlagen. Es beginnt ein Horrortrip mit Flucht, Mord und Leben in einem unbekannten Land. Angefangen hat es ja nach der Geburt des Jesuskindes mit einem aufrüttelnden Traum. Ein Engel erschien dem Josef und fordert ihn auf: Steh auf, mach dich sofort auf den Weg, fliehe mit deiner Familie nach Ägypten, denn der König Herodes hat vor, das Kind zu suchen und es umzubringen. Josef hat wohl keine Zweifel gehabt daran, dass dieser Traum ein Zeichen von Gott ist. Noch in der Nacht weckt er seine Maria, rafft die Habseligkeiten zusammen und macht sich zusammen mit ihr und dem Jesuskind auf den Weg nach Ägypten. Nur weg, so schnell und so weit sie können. Sicher ist das keine einfache Sache, wenn man sich das mal richtig auf der Zunge zergehen lässt, wie man bei uns so sagt. Flucht mit einem Neugeborenen, der ja gestillt werden muss. Und die sind ja nicht in Gegenden vorbeigekommen, wo überall in Drogeriemärkten irgendwelche Windeln gekauft werden konnten. Hygiene ist da sicherlich schwierig. Und die junge Frau mit der gerade überstandenen Geburt ist ja auch noch sicherlich mit Lasten behängt, die wir als Männer uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Ich denke aber, entscheidend in dieser Schilderung hier ist, dass Josef diesen Gehorsam einfach aufbringt. Gehorsam gegenüber Gott. Für Josef gab es kein Zögern und kein langes Erwägen der Situation, sondern nur ein sofortiges Ausführen und so endet die ruhige Zeit, die eigentlich hätte besser, so hätte man sich's gewünscht, in eine Idylle hätte übergehen sollen. Fluchtgeschehen auf der Welt, das die Menschen immer wieder ja kennenlernen und wir brauchen nur einfach mal den Fernseher oder das Radio einzuschalten und in den Nachrichten gibt es überall irgendwo Fluchtgeschehen, von dem berichtet wird. So gesehen war diese heilige Familie eine von Millionen anderer Flüchtlingsfamilien auf diesem Planeten. Nur mit einem ganz wesentlichen Unterschied. Hier ist Gott selbst auf der Flucht. Ist die Welt nicht verrückt? Der Schöpfer in Gestalt eines Kleinkindes, eines Kleinstkindes, muss vor der Gewalttätigkeit seiner eigenen Geschöpfe in Sicherheit gebracht werden. Liebe Gemeinde, Gott selbst ist auf der Flucht vor seinen eigenen Geschöpfen. Das könnte man glatt als schlechte Komödie verkaufen, aber ist eigentlich wirklich das Einmalige auch an Weihnachten und dem, was danach geschieht. Der Retter und Erlöser der Welt kommt als kleines, hilfloses Kind auf die Welt und der heilige, über alles erhabene Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, verlässt seine Position, kommt mitten unter uns in einer Weise, wie sie schutzloser nicht sein kann. Wir haben es gehört, den mordenden Soldaten des Herodes entkommt das kleine Jesuskind. Erst als Herodes gestorben ist, kehren sie in die Heimat zurück. Gott selbst sorgt durch die Eltern dafür, dass er, Jesus, der Bedrohung entkommt. Er wird von Gott auf Größeres vorbereitet. Und ich habe so in mir gedacht, eigentlich ja, wenn wir vor dem Tod errettet werden, heißt das doch auch für uns, dass Gott mit uns etwas vorhat, dass wir sozusagen jetzt nicht einfach nur irgendwie dem Tod von der Schippe gesprungen sind, sondern dass wir für Gott weiterleben können, dass er uns Zeit schenkt, die wir für ihn verbringen können. Mir ist das eigentlich an dieser Stelle nochmal richtig deutlich geworden. Ja, wenn wir aber die Geschichte von Jesus weiter betrachten, dann sehen wir, dass er Jesus auch in späteren Jahren der Willkür und dem Hass der Menschen ausgeliefert ist. Wir können darüber in den Evangelien viel lesen. Das Ganze scheint mir aber auch keine Panne zu sein in der Planung Gottes. Das gehört einfach zum Plan Gottes, der ja in dieser Person Jesus versucht, sein Volk, das Volk Israel, die Juden, zu retten, dass sie umkehren wieder zu ihm. Aber wir wissen, dass die Geschichte am Ende da endet, wo Jesus im Garten Gethsemane vor seinem Tode sagt, aber lieber Vater, alles ist dir möglich. Nimm du diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und so führt letztendlich Gott seinen Sohn bis ans Kreuz. Ein zweiter Abschnitt. Gott liefert sich uns aus. Ja, liebe Gemeinde, weshalb Gott sich in Jesus uns Menschen derartig ohne Absicherung ausgeliefert hat, das bleibt ein Geheimnis. Wir können an verschiedenen Stellen in den Berichten der Evangelien sicherlich Ahnungen erwerben, aber es bleibt ein Geheimnis. Und in den Jahren seines Lebens wird es, also von Jesu Leben, wird es immer deutlich. Er, Jesus, fühlt sich gerade denen verbunden, die ausgeliefert sind. Den Kindern, die von den Eltern nicht ernst genommen werden. Den Aussätzigen, denen man vorgeworfen hat, sie wären selbst in ihre Schuld an ihrem Schicksal und die eine totale Ausgrenzung erfahren haben. Aber auch anderen gesellschaftlichen Gruppen, den Zöllnern zum Beispiel, die manchmal ja ihrer eigenen Raffgier so ausgeliefert waren und die dem Neid und der Missachtung anderer aus der anderen Seite ausgeliefert waren. Diese Liste könnte man sicher fortsetzen. Aber wichtig ist, dass Gott sich diesen Menschen verbunden fühlt. Er begegnet durch Jesus diesen Bedrängten. Und Jesus hat ja in der bekannten Erzählung nicht ohne Grund davon erzählt, dass er diesen Menschen begegnet. Aber dass wir auch diesen Menschen begegnen, denn er sagt in seiner Gerichtsrede, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Gott will uns mit diesem Leben Jesu, das Matthäus hier aufmalt, deutlich machen, dass er mit uns verbunden ist. Besonders dann, wenn wir Schweres auch zu durchleben haben. Und ich weiß, dass mancher von uns hier sicherlich ganz schwere Lasten trägt. Gott liefert sich uns aus. Er leidet mit. Was wir in diesem Text jetzt gehört haben, was vielleicht aber in der Gewohnheit, diesen Text immer wieder mal zu hören, vielleicht untergegangen ist, ist die Tatsache, dass wir in diesem Text immer wieder hören, wie die Propheten geschrieben haben oder wie im Alten Testament gesagt wurde. Und ich wollte gerne mal einen Blick auf die Alten Testament-Zitate legen. Und damit sind wir eigentlich schon im dritten Abschnitt, nämlich dem, wo die Heimkehr Jesu dann auch beschrieben ist und wo wir kurz auch noch drauf eingehen. Warum schreibt Matthäus in seinem Evangelium über diese Mordgeschichte des Herodes? Sie wird ja von heutigen Wissenschaftlern angezweifelt, dass tatsächlich ein solcher Mord stattgefunden hat. In der Wuppertaler Studienbibel, der Fritz Rienecker, der das ausgelegt hat, hat geschrieben, dass es vermutlich etwa 30 Kinder gewesen sind, die da gemordet wurden. Das relativiert manches, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist nichts in der sonstigen Beschreibung der damaligen Verhältnisse zu finden. Und diese Geschichte findet sich auch in keinem anderen Evangelium. Wir wissen natürlich nicht, was Matthäus da wollte, aber wir wissen, dass Matthäus vorwiegend für seine jüdischen Mitbrüder sozusagen dieses Evangelium geschrieben hatte. Er wandte sich an ihnen, damit er Jesus als den lange erwarteten Messias und den rechtmäßigen König Israels vorstellt. Und so zitiert er an sehr vielen Stellen in seinem Evangelium auch das Alte Testament, um diese Verbindung von Jesus zu den Prophezeiungen, die in der Bibel stehen, deutlich zu machen. Und so können wir auch in diesem Abschnitt im zweiten Kapitel die Absicht des Evangelisten erkennen. Wenn wir diesen Abschnitt einfach mal in drei Teile teilen, dann ist das der erste Abschnitt, das sind nur die Verse 13 bis 15. Da wurde beschrieben, dass die Weisen ja aus dem Morgenland oder ja, dass die Weisen aus dem Morgenland hinweggezogen waren, und da erschien ihnen dem Josef der Engel im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein, seine Mutter, und flieh. Und am Ende, nachdem er also da geflohen oder nachdem das weitergeführt wurde, steht dort: Was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und hier will Matthäus den bibelkundigen Lesern einfach deutlich machen, dass es eine Verbindung gibt. Wenn man einen Juden heute fragt, wie seine persönliche Historie war, dann ist sozusagen die Flucht aus Ägypten ein ganz persönliches Erlebnis für viele bibeltreue Juden. Und so macht Matthäus hier sozusagen eine enge Verbindung zwischen Jesus und Mose auf, denn Mose wurde aus Ägypten gerufen und auch Jesus wurde dann im Zuge seiner Rückkehr aus Ägypten zurückgerufen. Sicherlich war er da nicht als kleines Kind in der Lage, das alleine zu stemmen, aus Ägypten wieder zurückzukommen. Ein zweiter Abschnitt beschäftigt sich hier mit den Klagen über die Mächtigen. Wir hörten diese furchtbare Geschichte von dem Kindermord in Bethlehem. Herodes ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Und da, so steht es in der Übersetzung, wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Dies wird jetzt sozusagen durch Matthäus in ein Verhältnis gestellt zu dem Massaker, das der Herodes anrichten ließ. Wir heute, ich hatte da schon darauf hingewiesen, kennen über die Medien immer wieder Dinge, die Gräueltaten von Mächtigen zum Inhalt haben. Man muss den Fernseher einschalten und schon kriegt man möglicherweise wieder einen Bericht über Massengräber, die irgendwo gefunden wurden. Erst vor wenigen Tagen ist ja in Syrien, einem Land, das sozusagen ganz nah an dem Geschehen, an dem Land ist, wo Jesus lebte, haben wir gehört, dass da eben dieses Regime, dieses Terrorregime endet, und man kann eigentlich täglich darauf warten, dass da schlimme Nachrichten kommen. Die Mächtigen der Welt tun bis heute so, dass sie meinen, sie könnten tun, was sie wollten. Unrechtsregime werden immer wieder in der Welt sein. Und Jeremia selbst, wir hörten das Zitat aus dem Jeremia-Buch, hat ja die Verschleppung der Menschen aus dem Norden, aus Nordisrael, selbst miterlebt. Durch die Assyrer wurde ja das Volk weggeschleppt. Und in diesem Jeremia-Buch steht diese Vision der Stammmutter Israels, Rahel, wie sie den Elendszug der Verschleppten ihres Volkes sieht und weint um ihre Kinder, um ihre verlorenen Kinder. Schreie der Angst hört man in der Stadt Rama, und Rahel weint. Und ich denke, Matthäus will mit diesem Zitat sagen, ja, auch das gehört zur Geschichte Jesu. Gewalt, wie sie damals auch und wie sie schon vor Zeiten stattfand, grauenvolle Realität von Massakern. Diese Massaker in Bethlehem ist Jesus gerade noch einmal entkommen. Am Ende wird die Gewalt aber auch ihn einholen. Jesus lebt in der wirklichen Welt und er hatte zu tun mit der wirklichen Welt in ihrer Grausamkeit. Und genau genommen sind auch wir nicht sicher davor. Manch einer hat vielleicht auch in seinem persönlichen Leben schon Gewalt an seinem eigenen Leib erlebt. Aber Jeremia weiß, dass seine Zuhörer auch die Verse nach diesem Rahel-Zitat kennen, denn dort, wenn man weiterliest im Jeremia-Buch, steht: Aber so spricht der Herr, lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird noch belohnt werden, spricht der Herr. Sie sollen wiederkommen aus dem Land des Feindes und deine Nachkommen haben viel Gutes zu erwarten, spricht der Herr, denn deine Söhne sollen wieder in ihre Heimat kommen. Das ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass das letzte Wort mit dieser Gewalttat noch nicht gesprochen ist vor Gott. Es kommt der Tag, an dem die Geschichte noch einmal aufgerollt wird. All die namenlosen Opfer sind vor Gott nicht vergessen. Bei ihm haben die Gottgetreuen eine Zukunft. Daran können auch die Mörder nichts ändern. Wenden wir uns nun der Rückkehr aus Ägypten zu. Und da heißt es ja, und im Traum empfing Josef einen Befehl und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt Nazareth, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazoräer heißen. Auch hier wieder ein Rückbezug auf das Alte Testament, aber wenn man in der Bibel nachschaut im Alten Testament, man findet nichts über Nazarener oder Nazoräer. Wir kennen aus dem Neuen Testament die Bezeichnung Jesus aus Nazareth oder Jesus von Nazareth. Am Ende ist diese Bezeichnung Jesus aus Nazareth ja bis an das Schild an seinem Kreuz gelandet. Dort stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Also dieser Rückbezug ist extra schwer zu verstehen, weil, wie gesagt, es kein wörtliches Zitat aus dem Alten Testament dazu gibt. Und man weiß auch nicht genau, ob Matthäus sich das so gedacht hat, wie die modernen Theologen das nun herausgetüftelt haben. Aber ich habe das von vielen Seiten gehört, nicht zuletzt, als wir in Stuttgart waren und dort Predigten von Winrich Schäffbuch hörten, hatte er immer wieder gesagt, dieses Jesus aus Nazareth, das ist sozusagen eine Anspielung auf ein Wort Nazareth, Nazoräer, der im Hebräischen durch Weglassen der Vokale, was ja im Hebräischen sozusagen in der Schriftsprache normal ist, auch dann als Spross oder Trieb gelesen werden kann. Das ist sozusagen eine versteckte Doppeldeutigkeit, die in diesem hebräisch geschriebenen Wort Nazareth oder Nazoräa oder Spross sozusagen besteht. Das ist sozusagen etwas, wo ja nun wiederum ein klarer Bezug zum Alten Testament da ist. Wenn wir uns auf diesen Gedanken einlassen, Spross sozusagen hier mit einzubeziehen, denn der Spross, und wir werden ja zum Weihnachten, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen hier gehandhabt wird, eigentlich immer mit dem Vers oder mit Versen aus dem Jesaja-Buch konfrontiert. Im Jesaja 11 steht es ja: Es wird ein Reis hervorgehen oder ein Spross hervorgehen aus dem Stamm Isais und Zweig und ein Zweig aus seiner Wurzel bringen. Ja, dieser Spross, der da in Bethlehem aus der Wurzel Isais aufgegangen ist, der kommt zu Ehren und mit ihm alle, die mit ihm gelitten haben. Und ein zweites hat vielleicht der Matthäus auch noch im Blick gehabt, denn wenn man den furchtbaren Gegner von Jesus in dieser Phase einfach mal sich genauer anschaut, der heißt ja Herodes. Und Herodes ist ein aus dem Griechischen abgeleiteter Name von Heros, sowas wie Edel oder Halbgott. Und so könnte also der Name Herodes auch so etwas wie Heldenspross bedeuten. Und dieser Heldenspross, der sich so furchtbar mit seinem Terror verhält, der wird hier dem Spross Jesus gegenübergestellt. Das ist sicherlich etwas, was man so aus dem Bibeltext nicht gleich herauslesen kann. Ja, und weil nun Jesus in dieser Stadt Nazareth aufwuchs, wurde er eben auch, das hatten wir ja schon, nach dieser Stadt benannt, Jesus aus Nazareth. Freund und Feind kennen ihn, den Spross aus dem Stamme Israel. Und da würde ich jetzt auf einen weiteren Punkt hinzukommen, der da heißt: Danke, Herr Jesus, dass du geboren bist. Danke, dass du unser Retter bist. Jesus ist unser Retter. Wir sind eine Christengemeinde. Und in dieser Bezeichnung Christen, die ja aus dem Antiochien stammt, nachdem die alle immer von dem Christus da so viel geredet haben, wir als Christengemeinde sind doch ganz auf den Glauben an Jesus Christus ausgerichtet. Und es ist an uns, diesem Namen Christus, Jesus Christus, in der Welt Ehre zu machen. Denn Jesus hat sich so tief erniedrigt, Gott hat sich so erniedrigt, dass er ein kleines Kind wurde, ein hilfloses Baby. Mich hat das immer wieder erstaunt und erschüttert, wie ein Gott, der das Weltall schafft, der alles, was wir sehen und erfahren, das hat er alles geschaffen. Und Gott selbst kommt als Baby zu uns. Und er bewahrt dieses Baby. Und er lässt Jesus groß werden, das hatte ich schon gesagt, und führt ihn am Ende ans Kreuz. Und die Liebe Gottes zu seinen Menschen ist so groß, dass er also seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn, wie das da heißt, dahingibt zur Versöhnung. Und wir wissen, wer diesem Kind, wer diesem Jesus vertraut, der soll gerettet werden. Und Jesus selbst sagt es, wir können es im Johannesevangelium lesen: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und er sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir sind damit sozusagen Menschen, die sich auf diese Worte Jesu auch immer wieder verlassen können. Wir müssen also keine Kunststückchen vollbringen vor anderen Menschen, um Jesus als den Retter vielleicht zu bezeugen, damit sie an uns vielleicht erkennen, was es doch anderes mit uns auf sich hat, die wir vielleicht nicht mitmachen in der Hetze, wenn allgemein gegen Menschen gehetzt wird, die nicht mitmachen in irgendwelchen Lügenmärchenverbreitungen, die heutzutage stattfinden und die auch nicht mitmachen bei Zwistigkeiten, die immer wieder zwischen Menschen entstehen, die immer wieder bereit sind, ihre Hand auszustrecken zur Versöhnung. Ja, wir können versöhnt mit Gott leben. Wir dürfen immer wieder uns darauf berufen. Und Paulus hat es den Menschen in Philippi geschrieben und hat dort gesagt, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus gesinnt war. Und so dürfen wir uns dieses Kind, dieses Baby, was hier nach Ägypten floh, wieder aus Ägypten zurückgerufen wurde, als Vorbild für unser Leben nehmen. Er soll uns Freude und Trost sein. Wir als seine Gemeinde sind in diese Welt gestellt, anderen Menschen Freude und Trost zu bringen. Wir sind in einer feindlichen Welt, aber nicht ohne Beistand. Wir sind vielleicht auch verfolgt wegen unseres Glaubens, aber wir werden zur Ehre gebracht. Gott gibt sich für uns dahin. Amen.